Lass uns gemeinsam lesen, Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen: Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er einigen wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens, und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Gottes Wort, Amen. Ich kann leider nichts für Sie tun. Diesen Satz hörte eine Freundin von mir im letzten Sommer. Ich kann leider nichts für Sie tun. Dieser Satz der Ärzte veränderte ihr Leben. Sie war beim Zahnarzt gewesen wegen einer Routinebehandlung. Man musste ihr einen Zahn ziehen. Und nachdem das auch alles funktioniert hat, ereilte sie plötzlich einen Schmerz in ihrem Gesicht. Und sie eilte von Arzt zu Arzt, von hochausgerüstetem Klinikum zu hochausgerüstetem Klinikum. Und es war allen Ärzten ein Rätsel, bis irgendwann sie in Freiburg die Diagnose erhielt, dass der mittlere Gesichtsnerv gequetscht wird durch ein Blutgefäß, das hinten am Stammhirn liegt. Was kann man da tun? Ausgerichtete Superlabore, hochqualifizierte Ärzte, die sonst alles tun können. In ihrem Leben ist es noch nie passiert, dass sie wegen eines Schmerzes oder einer Krankheit zum Arzt ging. Ärzte waren bisher allmächtig gewesen, konnten alles tun. Und jetzt kommt der Arzt und sagt: Es tut mir leid, ich kann für Sie nichts tun. Wenn ein Arzt so etwas zu dir sagen würde, wenn du ihn aufsuchst, wäre das nicht die niederschmetterndste Nachricht überhaupt. Ich kann für dich nichts tun. Hier muss es sich um eine Krankheit oder ein Leid handeln, das so gravierend, so teuflisch, so schlimm ist, so tragisch und tückisch, dass einfach alle Worte fehlen. Und um genau so eine Krankheit geht es in dieser Geschichte. Es geht um eine Krankheit, die der Wunderarzt, der Wunderheiler, der Wundertäter Jesus betrachtet und zu der er sagt: Ich kann für dich nichts tun. Ich kann für dich nichts tun. Er, der den Blinden die Augen auftat, der Lahme gehend machte, ja, Tote auferweckte, wie wir in der letzten Predigt gehört haben, der blickt die Leute an und sagt ihnen: Ich kann für dich nichts tun. Markus hat uns in den letzten drei Geschichten, die wir in den Predigten betrachtet haben, Jesus als den großen Wundertäter vorgestellt. Den Herrn über Himmel und Erde. Genau das will uns Markus zeigen. Jesus hat Macht über alles. Da gibt es einen Sturm auf dem See, der sein Boot überfällt. Er spricht ein Wort, der Sturm schweigt. Er kommt an ein Ufer, das ein Dämon besessen hat. Der hat nicht einen Dämon, der hat nicht sieben Dämonen, der hat tausende Dämonen. Tausende, ist eine Ein-Mann-Armee der finsteren Mächte. Er spricht nur ein Wort und die Dämonen werfen sich vor ihm nieder. Er hat Macht über die Dämonen. Dann kommt er wieder an der anderen Uferseite an und dort ist ein Mann mit einer Tochter, die ist gestorben, eine Tote. Da geht es nicht um Heilung, dort geht es um Totenauferweckung. Auch das ein Wort und sie steht auf. Er ist Herr über Himmel und Erde, über alles. Überall, wo er hinkommt, kommen Stürme zur Ruhe, kommen dämonenbesessene Menschen zur Ruhe, kommen klagende Eltern zur Ruhe. Er ist der Friedefürst, der ewig Vater, der starke Gott, der Herr über Himmel und Erde. Und wenn wir uns diese letzten Geschichten des Markus-Evangeliums als ein Musikstück vorstellen, dann beginnt die Musik mit einem Paukenschlag, die Sturmstillung. Und die Jünger sagen, was ist das für einer? Dass sogar Himmel, also sogar das Meer ihm gehorsam ist. Und mit diesem Paukenschlag kommt es zu einem Crescendo, es wird immer lauter, die Musik wird immer mächtiger und bombastischer und es geht immer höher und dann kommt Krankenheilung und am Ende kommt die Auferstehung der Toten. Und dann kommt Nazareth. Und das Nicht-Event Nazareth, die große Pause, die Unterbrechung, es kommt ein Cut und die Musik verstummt, er konnte kein Wunder tun. In Nazareth. Kein Wunder. Wie kann das sein? Welches Hindernis stellt sich Jesus in den Weg, der sonst alles tun konnte? Der alles in die Schranken wies, dem nichts zu groß war. Was ist so teuflisch und so mächtig? Die Antwort dieser Geschichte ist, es ist der Unglaube. Es ist der Unglaube. Es ist eine Geschichte über den Unglauben. Und ich bete, dass dir diese Geschichte Mahnung und Warnung ist, dass es keine Rettung gibt für dich, wenn du nicht glaubst. Dass Jesus in all seiner Liebe und Macht an dir vorbeigehen wird und du bleiben wirst in Heulen und Zähneklappern, weil du nicht geglaubt hast. Es gibt viel Ermutigung in den Evangelien, aber diese Geschichte ist eine Geschichte der Warnung, dass Jesus vorbeigeht und nichts tun wird, nichts tun kann, wenn Unglauben in deinem Leben ist. Und ich bete vor allem für euch Kinder hier, die ihr mit Jesus zusammen aufwachst, so wie die Menschen in Nazareth mit ihm aufgewachsen sind. Mit Jesus Geschichten und mit Gebeten am Tisch und mit Eltern, die euch von Jesus erzählen und mit einer Gemeinde, die ich von Jesus erzählt, die ihr nahe seid Jesus, so wie es die Bewohner von Nazareth waren. Ich bete für euch, dass eure Vertrautheit mit ihm, mit seinen Taten, mit seiner Weisheit euch nicht stumpf und ungläubig macht, wie es bei den Bewohnern von Nazareth geschah. Ich möchte mit euch heute Morgen in diesem Text drei Dinge betrachten. Erstens, den Unglauben in Nazareth. Zweitens, Jesu Antwort auf den Unglauben in Nazareth. Und drittens, die Folgen des Unglaubens in Nazareth. Erstens, der Unglauben der Bewohner von Nazareth. Jesus zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat er diese solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus verlässt den See Genezareth. Dort war er in Kapernaum, Perea, in verschiedenen Orten unterwegs, am See. Und er zieht 25 Kilometer südlich in seine Heimatstadt, in ein kleines Städtchen Nazareth. Es gibt keine Erwähnung von Nazareth im Alten Testament, es gibt keine Erwähnung von Nazareth in der Mishnah, in irgendwelchen jüdischen Schriften, nirgendwo taucht Nazareth aus, wahrscheinlich ein kleiner verlassener Ort gewesen, kennt kein Mensch. Dort zieht er hin. Dort ist er aufgewachsen, dort hat er als Zimmermann gearbeitet, wir lesen nichts mehr von seinem Vater, er kommt hier auch nicht mehr vor, wahrscheinlich ist Josef irgendwann gestorben. Und Jesus übernahm sein Handwerk, er war Zimmermann. Zimmermann war damals nicht unbedingt, so wie wir es heute verstehen, nur für Dachbalken oder für Schreinerei, für Tischbein und sowas zuständig. Zimmermann war so der Mann für alles. Ja? Man brauchte jemanden, der irgendwas im Haus reparierte, man rief den Zimmermann. Das war Jesus. Ja? Leute kannten ihn. Irgendwas war kaputt im Haus, er geht zu Jeschua. Ja? Jeschua ben Josef. Ja? Und Jeschua ben Josef, der macht dir das, ja? Das ist sein Gewerbe, sein Beruf, damit hat er Geld verdient. Und als Jesus irgendwann aus Nazareth aufgebrochen ist, um sich von Johannes, dem Täufer, im Jordan taufen zu lassen, als er Tschüss gesagt hat zu seiner Familie, seinen Freunden und zu allen, war er Zimmermann, ja? Den man rief, wenn irgendwas kaputt war im Haus. Jetzt kehrt er zurück. Inzwischen ist viel passiert. Die Leute haben von den Wundertaten gehört. Die sind erstaunt über die Wundertaten. In Nazareth waren keine passiert. Also sie haben gehört von den Wundertaten. Sie sind erstaunt darüber. Und jetzt kommt dieser verlorene Sohn wieder. Und inzwischen ist viel passiert. Er kommt zurück nicht als Zimmermann. Er kommt zurück als Rabbi. Er hat Jünger dabei. Seine Jünger folgten ihm nach. Ja, das war damals üblich bei Rabbis, bei jüdischen Gelehrten, dass sie ihre Schüler, ihre Jünger, ihre Matetes, dass die mit ihnen zogen, wanderten und hörten und lehrten, sich zu den Füßen setzten. Und jetzt kommt dieser Rabbi wieder und Leute haben Gerüchte von ihm gehört, das hatte sich ausgebreitet in die ganze Gegend, erzählte Markus. Und nun kommt dieser verlorene Sohn wieder und als Rabbi gibt man ihm am Sabbat in der Synagoge das Recht zu lehren. Vers 2 lesen wir, als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Das durfte im Prinzip jeder Mann, aber wenn so ein Rabbi, vielleicht ein berühmter Rabbi, wiederkam, dann gab man ihm das Recht, aus der Tora vorzulesen, aus den Propheten und ein paar Worte weiterzugeben. Markus berichtet uns nicht, was Jesus predigte. Es gibt eine andere Stelle in Lukas, wo in Lukas Kapitel 4, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wo Jesus auch in Nazareth lehrte. Vielleicht ist es die gleiche Geschichte, vielleicht ist es eine andere Geschichte, wir wissen es nicht genau. Ich vermute, es ist eine andere Geschichte, also dass er zweimal in Nazareth war. Wie dem auch sei, Markus interessiert sich nicht dafür, was Jesus lehrte. Er interessiert sich dafür, was die Bewohner sagten über seine Lehre. Das ist das, was ihn interessiert. Zwei ganze Verse voll haben wir nur die Fragen der Bewohner von Nazareth. Das ist das, wo Markus sagt, das ist hier das Besondere. Jesus lehrte überall, verkündigte Buße und Umkehr. Aber wie diese Leute reagieren, das ist besonders. Und das Wort, mit dem Jesus die Reaktion der Bewohner von Nazareth kennzeichnet, ist Unglauben. Und ich möchte euch drei Punkte zeigen, an denen man ihren Unglauben sieht. Erster Punkt. Sie waren persönlich verletzt. In Vers 2 heißt es, und viele, die ihm zuhörten, erstaunten. Jetzt ist es nichts Besonderes, dass Menschen erstaunen, das haben wir oft, aber das Wort, das Markus hier benutzt, ist nicht das griechische, geläufige Wort für Staunen, taumazo, sondern es ist ein ganz seltenes, besonderes Wort. Dieses Wort kommt von ekplesso. Und Plesso heißt so viel wie einhämmern oder schlagen. Auch so viel wie, wenn man jemandem schlägt. Das ist auch Plesso. Jemandem eine Wunde schlagen. Es ist jene Art von Erstaunen, wenn du morgens in die Küche kommst und du sagst zu deiner Schwester, wie siehst denn du heute aus? Patsch! Und du sagst, oh, wo kam denn das her? Ja? Eine Erstaunen, wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt. Das ist jene Art von Erstaunen, die Nazareth kennzeichnet. Nicht das normale Erstaunen, das Verwundertsein, das Bewundern, sondern das ins Ohr geschlagen sein, ja? Eine Ohrfeige bekommen haben. Jesu Worte waren eine Ohrfeige für seine Vaterstadt. Nicht jedes kindliche Erstaunen der Freude, wenn ein Wunder passiert, sondern dieses skeptische Verwundertsein. Hä, wie bitte? Was fällt dir ein, dass du hier zu uns kommst? Du bist der Zimmermann. Deine Brüder glauben nicht mal an dich. Was willst du uns erzählen? Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges, scharfes Schwert ist. Für einen gläubigen Menschen ist dieses Schwert wie ein Skalpell. Es schneidet und holt das Schlechte raus und es verheilt wie das von einem Arzt, um zu heilen. Es schneidet, um zu heilen. Aber für den Ungläubigen ist diese Waffe die Waffe eines Feindes, welches Zorn, Streit, Vernichtung, Abwehr, Verletzung und Ohrfeigen bringt. Ihr Unglaube ließ sie Jesus nur als Skandal verstehen, als Anstoß, als Ohrfeige, nicht als Retter. Nichts von dem, was er sagte, bezogen sie auf sich, sondern sie nahmen Anstoß an ihm. Das kann doch nicht sein. Woher hat denn der das? Nicht von uns. Das ist doch ein ganz normaler Typ. Sie waren persönlich verletzt. Zweiter Punkt, wie man ihren Unglauben sieht. Für sie ist Jesus nur Gesprächsgegenstand, aber nicht Gesprächspartner. Fällt euch was auf an diesen Fragen, die sie stellen? Es sind keine Fragen an Jesus. Die letzten drei Geschichten hat uns Markus Menschen präsentiert, die gehen zu Jesus mit Fragen. Die Jünger kommen mit ihren Zweifeln und Klagen zu ihm und sagen, Herr, kümmerst du dich nicht, dass wir diesem Sturm umkommen? Kümmerst du dich nicht? Jairus kommt zu ihm und sagt, oder andere kommen zu ihm und fragen. Fragen sind überhaupt nichts Schlimmes für Jesus, aber diese Leute in Nazareth, die kommen nicht zu ihm mit ihren Fragen. Die kommen nicht zu ihm mit ihren Zweifeln, die quatschen untereinander. Die Jünger nennen Jesus Herr, der Gadarener, der besessen ist, nennt ihn Jesus, du Sohn Gottes. Aber seine Vaterstadt spricht von ihm nur in der dritten Person, als wer ist denn dieser? Ist dieser nicht der Zimmermann? Keine persönliche Beziehung, kein An ihn wenden. Jairus wirft sich vor ihm nieder, die Jünger werfen sich vor ihm nieder, alle werfen sich vor ihm nieder, haben eine Beziehung mit ihm, reden mit ihm. Aber diese Nazarener reden gern nur über Jesus. Sie reden gerne über Jesus, aber nicht mit ihm. Und so bleiben all ihre Fragen, die sie haben, unbeantwortet. Sie erfahren nicht, woher seine Kraft ist. Sie erfahren nicht, woher seine Weisheit kommt. Sie erfahren nicht, dass er aus dem Himmel kam und von seinem Vater dort die Werke mitbrachte, die er tat. Ihre Fragen bleiben unbeantwortet, weil sie nicht ihn fragen. Weil sie nicht glauben, reden sie nicht mit Jesus, aber über ihn. Zweiter Punkt für sie ist Jesus kein Gesprächspartner, sondern nur ein Gesprächsgegenstand. Und dritter Punkt, an dem man ihren Unglauben sieht, sie sehen den Acker und nicht den Schatz. Was meine ich damit? Sie sehen den Acker und nicht den Schatz. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis. Das Himmelreich, sagte er, ist wie ein Schatz, den jemand versteckt hat. In einem Feld wie da draußen vor Folgensburg. Ja, so ein schmutziges, schlammiges Feld, da geht kein Mensch spazieren. Mit einem ganz normalen Acker buddelt ein Loch, packt den Schatz da rein. Alltäglicher Schmutz und Dreck. Solchen Dreck gibt es überall. Buddelt er es in ein Feld. Und jetzt geht er nach Hause und nimmt alles, was er hat. Seine Spielkonsole, seine Bücher, seine Kleidung, sein Haus, sein Auto, alles, was er hat. Und er verkauft es und geht hin und sagt zu dem Bauern, könnte ich mir diesen Acker kaufen? Und der Bauer sagt, bist du wahnsinnig? Du verkaufst alles, was du hast. Du kaufst diesen dreckigen, schmutzigen, alltäglichen Acker, von dem gibt es Hunderte und Tausende und du verkaufst ihn für alles, was du hast. Der Punkt dieses Gleichnisses ist, dass es von außen so aussieht, als sei das der alltäglichste, gewöhnlichste Acker. Aber der Gläubige weiß, dass in diesem Acker ein Schatz versteckt ist. Die anderen sehen nur Acker. Der Gläubige sieht den größten Besitz, den er sich vorstellen kann. Die Menschen in Nazareth sahen nur den Zimmermann, den Angestellten, den man rief, wenn man ein Tischbein reparieren musste. Dieser sollte ihnen jetzt sagen, wie sie ihre Seelen zur Seligkeit bringen? Sie sahen den Sohn der Maria, ja, der Maria, über die es viele Gerüchte gab. Das war nicht Josefs Sohn, munkelte man. Da war ziemlich viel komisch in dieser Geschichte, in dieser Familiengeschichte. Die Geburtsumstände waren sehr, sehr zweifelhaft. Josef war als Vater eingesprungen, doch man munkelte schon, dass er nicht der echte Vater war. Diese Maria, oh, er war der Sohn so einer Maria, geboren vielleicht im Ehebruch. Schön, Gras war über die Sache gewachsen, aber man wusste, so richtig war das nicht gut. Und dieser wollte ihnen jetzt was von Tugend erzählen und von Moral. Und was war mit seinen Brüdern? Seine Brüder, berichtet uns der Apostel Johannes, die glaubten ja selber nicht an ihn. Die sind einmal, berichtet uns Markus, zu ihm gegangen, weil sie dachten, er ist übergeschnappt von Sinnen, sagt Markus im dritten Kapitel. Und sie wollen ihn ergreifen, wie man einen Verbrecher ergreift und wegschleppen. Ja, was glaubt ihr, was diese Brüder über Jesus erzählt haben in Nazareth? Die haben ja gesagt, der ist plemplem. Der ist ja wahnsinnig. Der meint ja sonst was von sich. Der richtet sich doch zugrunde, der treibt es doch zu weit. Die Bewohner in Nazareth sahen nur den Acker. Die äußere irdische Hülle des Wunders, das Gott getan hatte. Im Unglauben sehen sie nur den irdischen Zimmermann und nicht den Sohn Gottes. Im Unglauben sehen sie nur den alltäglichen, dreckigen, schmutzigen Acker und nicht den verborgenen Schatz. Diese drei Punkte kennzeichnen den Unglauben. Aber weißt du, was über diesen drei Punkten steht? Über diesen drei Punkten steht, dass es ein Unglaube ist, der in einem ganz speziellen Ort vorkommt, nämlich in der Vaterstadt Jesu. Nicht irgendwo, nicht in Kapernaum, nicht in der Dekapolis, nicht in Jerusalem, sondern dort, wo Jesus herkommt. Das ist der Unglaube derjenigen Menschen, die ihm am nächsten sind. Seine Vaterstadt. Leute, die ihn kennen als Freund, Spielkamerad, die seine Schwestern geheiratet haben, mit seinen Brüdern spielen. Der große Skandal dieses Textes ist, dass die Vertrautheit mit Jesus nicht etwa dazu führt, größere Intimität, größere Nähe, eine größere Chance zu haben, Jünger Jesu zu sein. Der Skandal dieses Textes ist, dass jene, die nah an ihm waren, die an ihn gewöhnt waren, mit ihm vertraut waren, dass es jenen am schwersten fällt, Jünger Jesu zu werden. Und ich möchte auch dich fragen und vor allem euch jungen Leute heute Morgen hier. Wie reagierst du darauf, wenn du Jesus hörst? Bist du auch wie die Bewohner von Nazareth so vertraut, so gewöhnt an ihn, an die Jesusgeschichten aus der Kinderbibel, aus den Gebeten in der Familienandacht, von den Predigten am Sonntag, dass es dir hier rein und da rausgeht? Ist dein Aufwachsen mit Jesus in deiner Familie vielleicht für dich eher ein Stolperstein als eine Hilfe? Weißt du, es ging den Brüdern Jesus so. Wie viel mehr euch? Und ich bitte dich, überprüfe dich selbst, ob dein Glaube echt ist. Die Menschen in Nazareth sprachen gerne über Jesus, aber nicht mit ihm. Ist das auch bei dir so? Redest du gerne über religiöse Fragen, theologische Ideen? Redest du gerne über Jesus-Geschichten, aber selten mit ihm im stillen Kämmerlein? Ich frage dich, wie oft betest du und sprichst mit ihm? Wie oft bringst du deine Klagen, deine Fragen, deine Freuden direkt zu ihm? Wie willst du eine persönliche Glaubensbeziehung mit Jesus führen, wenn du nicht mit ihm redest, sondern nur über ihn? Vielleicht sagst du Amen, wenn Vater und Mutter abends ihn Herr nennen. Oder vielleicht sagst du Amen, wenn ihn Vater und Mutter Meister und Gott nennen. Aber was sagst du zu ihm? Was sagst du zu ihm? Du, wie nennst du ihn? Für die Bewohner von Nazareth war er dieser, der andere. Der, den sie kannten, aber der ihnen eigentlich fremd war. Ich sage dir, mache dich auf in dein Zimmer, auf dein Bett und bete zu ihm und sage ihm den Namen, der in deinem Herzen ist. Herr, Meister, mein Jesus, mein König aller Könige, Jesus, du Gottes Sohn. Vertrautheit mit Jesus führt nicht automatisch zum Glauben, ja, kann sogar ein Stolperstein sein. Lieber junger Freund, sei dir dessen bewusst. Sei dir dessen bewusst. Denn du wohnst in einer Familie und siehst die Wunder Gottes jeden Tag, deine Eltern, das Wunder, das Gott in ihnen getan hat. Und denkst ja, ist das nicht mein Vater? Ist das nicht jener Mann, der manchmal einfach aus der Haut fährt? Ist das nicht meine Mutter, die manchmal ungeduldig ist? Lieber Freund, achte darauf, dass du nicht nur den Acker siehst, sondern auch den Schatz, das Samenkorn, das in deine Eltern gelegt ist. Wenn du nah an Jesus dran bist, dann fällt es dir vielleicht schwieriger als manch anderen, wirklich zu Jesus durchzudringen. So ging es den Bewohnern von Nazareth. Prüfe dich selbst, wie es bei dir ist. Frage dich, kenne ich Jesus? Spreche ich mit ihm? Sehe ich die Wunder, die er tut? Oder sehe ich nur den Acker? Das Zweite, was ich mit euch betrachten möchte, ist Jesu Antwort auf ihren Unglauben. Jesus nimmt Stellung zu ihrem Gespräch über ihn, auch wenn sie nicht direkt ihn ansprechen. Er antwortet mit einem bekannten Sprichwort, das wir nicht nur in der Bibel finden, sondern in vielen außerbiblischen Quellen. Es ist ein Allgemeinplatz. Er antwortet mit einem Sprichwort der Zeit. Das ist jetzt nicht besonders das Wort Gottes, sondern es ist einfach ein Sprichwort, das die Leute kannten. Vers 4. Jesus spricht zu ihnen. Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Weißt du noch, warum die Pharisäer Jesus ablehnten? Sie lehnten ihn ab, weil er sich zu sehr in den Himmel erhob, Sünden vergab, wie nur Gott sie vergeben konnte. Die Bewohner von Nazareth lehnen Jesus ab, weil er ihnen zu niedrig und zu gewöhnlich ist. Und Jesus erklärt diese Ablehnung mit einem allseits bekannten typischen Phänomen, nämlich dass Propheten, besondere Menschen dort am wenigsten gelten, wo sie herkommen. Das griechische Wort für verachtet hier lautet atimos. Atimos. Ihr kennt vielleicht das Wort atheist, das ist ein Nicht-Theist. A heißt nicht. Und timos heißt Ehre oder Wert. Atimos heißt ungeehrt, unwert, nicht wertgeschätzt. Jesus zeigt auf, dass ihre Fragen, das sind nicht einfach natürliche Zweifel, das ist eine Entehrung. Es ist nicht einfach gesunde Skepsis, sondern es war Verachtung. Unglaube ist für Gott kein Kavaliersdelikt. Unglaube ist für Gott die schlimmste Krankheit im geistlichen Bereich, die es geben kann. Aber ich frage dich, warum ist ein Prophet eigentlich überall geehrt, aber nicht daheim? Warum wird er zu Hause so verachtet? Nun, weil ein Prophet ein Mann Gottes ist, dem Ehre zusteht. In jeder Religion ist das so. Rabbis, Imame, Pfarrer, denen wird immer eine gewisse Ehre und Würde von Amts wegen zuteil. Wenn jetzt zum Beispiel ein Pfarrer kommt oder ein Politiker oder so etwas, dann allein weil er ein Politiker ist, so ein Amtsträger, gibt man ihm eine gewisse Ehre. Das verstehen alle Menschen weltweit. Das ist in jedem Menschen drin. Aber die Bewohner von Nazareth haben Jesus diese Ehre und Würde nicht zuerkannt, weil sie durch ihre Vertrautheit mit ihm nur den Acker gesehen haben und nicht den Schatz, weil er für sie nicht Meister oder Gottes Sohn ist, sondern nur dieser, deren Schwestern wir geheiratet haben. Aber ich frage dich, was wird sein, wenn sie eines Tages erkennen werden, dass der Mann, der in ihrer Synagoge lehrte, mehr war als ein Prophet? Ein Mann, dessen Ehre und Wert jede Vorstellungskraft eines Menschen übersteigt. Was wird sein, wenn sie eines Tages erkennen, dass sie dem Sohn Gottes die Tür gewiesen haben? Merke dir dies. Der Glaube erkennt Jesus Wert und Würde. Der Unglaube erkennt sie nicht. Der Glaube erkennt Jesus Wert und Würde. Der Unglaube erkennt das nicht. Auf dem Boot im Sturm weckten die Jünger Jesus, der erschöpft schlief. Sie riefen in ihrer Not: Meister, wir kommen um, kümmert dich das denn nicht? Und Jesus stand auf und für einen Moment fiel diese ganze irdische Hülle, dieser Mantel des normalen Menschen ab, des mühseligen und beladenen Predigers. Und die Stimme Gottes, welche die Meere erschuf, die Stimme Gottes, der die Wellen teilte, dass das Volk Gottes hindurchziehen konnte, der die Wasser über der Erde Noahs zusammenbrechen ließ, jene Stimme erscholl plötzlich und gebot dem Wind: Schweig still. Seinem Geschöpf, dem Wind: Schweig still. Und die Jünger fürchteten sich, weil sie plötzlich einen kleinen Blick erkannt haben von dem Mann, der vor ihnen steht. Paulus zeigte Jesus diese Macht, als er ihn auf der Straße nach Damaskus in einem leuchtend hellen Blitz vom Pferd warf. Und Paulus erkannte plötzlich, wer ist dieser Mann? Petrus und Johannes und Jakobus sahen diese Macht eines Tages, als Jesus mit ihnen auf einen Berg stieg, und plötzlich stand er da in weißen Kleidern, leuchtend wie die Sonne. Und sie sagten: Was ist das hier? Wer ist dieser Mann, mit dem wir laufen? Wie herrlich ist es hier? Lieber Freund, Jesus ist würdig zu nehmen, alle Ehre und Preis und Ruhm. Und wenn selbst einem Propheten, einem Pfarrer Ehre zusteht, wie viel mehr dem, von dem die Pfarrer und Propheten erzählen. Aber ich frage dich, zeig dein Glaubensleben, dass du Jesus Ehre gibst, dass er dir etwas wert ist, dass er dir etwas bedeutet. Oder ist es wie bei den Bewohnern von Nazareth, dass er eine gewöhnliche Sache ist, eine Alltäglichkeit, etwas Normales und nicht besonders Beachtenswertes? Glaube erkennt den Wert Jesus, Unglaube erkennt den Wert nicht. Wie zeigt sich in deinem Leben, dass Jesus nicht Atimos ist, sondern Timos, wert, würdig? Sag es mir. Wie zeigt es sich? Wie würde jemand, der von außen auf dein Leben guckt, sehen, dort ist ein Schatz, den dieser Mensch hegt und pflegt, ein Schatz, den er sich anhäuft, dazu eine Person, die er liebt, die er nicht sehen kann. Wie würde es jemand sehen? Sag es mir. Ich habe dir vorhin von einem Gleichnis erzählt, vom Schatz im Acker. Dort ist ein Mann, der alles, was er hat, verkauft. Er verkauft seine Spielkonsole, seine Bücher, sein Haus, seine Kleidung, alles. Und von dem Geld kauft er einen gewöhnlichen Acker. Die Leute sagen, er spinnt. Der hat sie nicht mehr alle. Er gibt sein ganzes Leben hin für diesen blödsinnigen Acker. Aber nein, dieser Mann glaubt, dass dieser Acker etwas wert ist, dass er mehr wert ist als alles in seinem Leben. Dass er etwas gewinnen wird, wenn er alles verkauft und diesen Acker erwirbt. Bei diesem Acker mehr Schatz steckt, als er jemals besitzen kann. Und dieses Gleichnis hat mit dir zu tun. Wie du Jesus würdigen kannst in deinem Leben. Wenn dir Jesus viel bedeutet, ja, wenn er dir alles bedeutet, dann muss dir alles andere weniger wert sein als ihm. Deine Freunde müssen weniger wert sein als er. Die Meinung deiner Freunde weniger wert sein als er. Deine Spielkonsole muss weniger wert sein als er. Deine Bücher, deine Kleider, die Filme, die du schaust, dein Bankkonto, all das muss weniger wert sein als er. Das heißt nicht, dass du alles wegwerfen musst, aber wenn dir Jesus mehr wert ist als all das, dann wirst du dich stets fragen, Jesus, was möchtest du, was ich damit tue? Welche Spiele willst du, dass ich auf der Spielkonsole spiele und welche willst du nicht? Welche Filme willst du, dass ich schaue und welche Filme willst du nicht? Welche Webseiten willst du, dass ich mir angucke und welche Webseiten nicht? Was möchtest du, was ich mit meinen Freunden tue und spiele und rede und was möchtest du nicht? Wie möchtest du, dass ich mit meinem Arbeitgeber umgehe, mit meinem Bankkonto, mit meinen Kleidern, mit meiner Mutter, mit meinem Kind? Was möchtest du? Was ist deine Meinung dazu? Und wenn Jesus manchmal sagt, schmeiß es weg, dann schmeiß ich es weg. Stell dir vor, du entdeckst plötzlich, dass Jesus einen Plan für dein Geld hat, dass es möglich ist, ihn mit deinem Geld zu ehren. Zum Beispiel, indem du die Gemeinde in Pakistan unterstützt. Würdest du das tun für ihn? Ist er dir das wert? Oder deine Gewohnheiten, wie du mit deinen Eltern umgehst, wenn sie dir Dinge sagen, die du nicht gut findest. Ist es dir etwas wert, dass Jesus sagt, ehre Vater und Mutter? Oder wenn du an deinem Ehepartner etwas findest, was dir nicht leicht fällt zu ertragen, ist Jesus dir so viel wert, dass du sagst, Jesus, um deinetwillen bin ich geduldig und gütig mit ihr oder mit ihm. Wie viel Jesus dir wert ist, erkennst du daran, was du bereit bist, zu seiner Ehre aufzugeben. Der Apostel Petrus sagt in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 4, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er nur der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist aber zum Eckstein geworden. Petrus sagt, für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, würdig, wert, Timos. Petrus sagt, Glaube ist nicht bloß ein Fürwahrhalten von Fakten über Gott. Glauben ist ein Wertschätzen Jesu. Und ich frage dich, zeigt das dein Leben? Zeigt das dein Leben, dass er dir mehr wert ist als Netflix, Freunde, Reichtum, Lust, Karriere? Oder wirst du am Ende der Zeit feststellen, dass du zu denen gehörst, die das Wertvollste im ganzen Universum nicht geachtet haben? Denn am Ende aller Zeiten, wenn die Lebenden und die Toten auffahren werden zum Himmel, wenn dein Leben nur noch eine Erinnerung ist, wie an etwas, was gestern geschehen ist, und wenn du merkst, dass jetzt das wahre Leben beginnt, das Leben in Ewigkeit, dann wird ein Lied erklingen im Himmel, das alle Schöpfung singt. Und dieses Lied heißt, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und die Frage ist, wirst du im Chor der Sänger sein? Ist Christus würdig für dich? Die Bewohner aus Nazareth werden dort stehen und werden anerkennen müssen, dass sie das Wertvollste im Leben nicht wert geachtet haben. Drittens, die Konsequenzen des Unglaubens. In Vers 5 lesen wir einen Satz, der einem Mark und Bein erschüttert. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Jesus' Macht ist allumfassend. Er war mächtig genug, alle Krankheiten zu heilen, Wunder zu tun. Das sehen wir überall im Markus-Evangelium. Seine Allmacht kennt keine Grenzen. Aber der Gebrauch seiner Allmacht kennt Grenzen. Stell dir eine Eisdecke auf einem See vor, so dick. Die trägt jeden. Leichtgewichte wie mich und kräftige Männer wie Samuel und Dennis, wenn wir mit unseren Schlittschuhen auf sie stehen. Die Eisdecke mag so dick sein, dass sie die kräftigsten Männer tragen kann. Aber wenn du nicht Glauben hast, deine Kufen darauf zu setzen, dann trägt sie dich nicht. Nur wer glaubt, dass die Eisdecke trägt, wird dort Schlittschuh laufen und eine schöne Zeit haben. Der wird die Freude der Eisdecke schmecken und die Kraft der Eisdecke spüren, wie sie ihn trägt über den See. Aber wer nicht glaubt, sondern neben dem See steht und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, kann sie das schaffen? Ist sie dick genug? Ist sie mächtig genug? Ist sie stark genug? Für den wird die mächtige Eisdecke keine Kraft entwickeln. Und so ist es mit dem Glauben. Wer den Glauben nicht hat, dem nützt die dickste und stärkste Eisdecke nichts. Und wer den Glauben nicht hat, dem nutzt der allmächtige Gott auch nichts. Und dem nutzt die Liebe Christi nichts. Und das Erbarmen nichts. Und seine Geduld nichts. Und das Opfer Jesu Christi nichts. Wer den Glauben nicht hat, für den ist das alles nichts. Gott hat den Glauben wie ein Verbindungsstück erwählt zwischen draußen der Frischwasserleitung und diesem Haus. Und dazwischen muss ein Verbindungsstück, dass dieses Haus das Frischwasser von dort draußen aus der Leitung anzapfen kann. Dieses Verbindungsstück, das ist der Glauben, den hat Gott erwählt. Es ist der Schlüssel zum Schatz der Güte Gottes. Wie eine Brücke, stell dir vor, du hast ein Königtum und dein Königtum ist verzehrt von der Sonne und deine Untertanen leiden Hunger und Not und es ist ausgeplündert und verbrannt. Und daneben gibt es ein Königtum, das ist reich, dort gibt es Milch und Honig im Überfluss. Und der Glauben ist die Brücke zwischen diesen beiden. Dass der Reichtum des einen Landes hinüberkommen kann, auf Karawanen in das andere Land, in ein dürres Land und deine Bevölkerung speisen kann. Gott hat den Glauben erwählt als Mittel, weil nichts anderes wie der Glaube seinen Sohn verherrlicht. In der letzten Geschichte haben wir gelesen, wie die blutflüssige Frau Jesus glaubte. Und in dem Moment, wo sie glaubt, wird Jesus wert und wird herrlich und verherrlicht als mehr als alle Ärzte, zu denen sie vorher gegangen ist. Als Jairus, dieser Vorsteher der Synagoge, Jesus glaubt, in diesem Moment wird Jesus mehr verehrt, mehr verherrlicht als die Pharisäer und die ganze Synagoge, die sich vielleicht bei Jairus beschweren würden, sagt, dieser kontroverse Prediger, wie kannst du zu ihm gehen? Glaube ehrt Jesus. Deswegen hat Gott den Glauben erwählt, dieser Schlüssel zu sein zu seinem Schatz. Ohne Glauben nutzt die Allmacht und die Liebe Gott dir nicht. Was Jesus verwundert in seinen Landsleuten, ist nicht ihre Sünde oder ihr Hang zu Bosheit oder ihre Dummheit oder ihre Ignoranz, was ihn verwundert an den Menschen, ist ihr Unglaube. Das ist das große Problem der Menschheit. Und es ist auch das Gericht Gottes. Denn du kennst den Bibelvers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber weißt du, wie es weitergeht? Weißt du, wie es weitergeht? Es geht so weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Unglaube ist die Anklageschrift und Unglaube ist die Strafe. Beides. Es tut mir leid, ich kann nichts für sie tun. Wie schrecklich, wer diesen Satz aus dem Mund eines Arztes hören muss. Der, der die Stürme stillte, Dämonen austrieb, Krankheit und Tod bezwang, steht vor dir und blickt dein Leben an und sagt vielleicht, es tut mir leid, ich kann nichts für dich tun. Überlege dir, was das heißt. Sehnst du dich danach, dass sich dein Leben verändert? Dass Gott in dein Leben eingreift, Gebete erhört, dich segnet, dich befreit von dem ganzen Dreck, der dich belastet, von deinen Ängsten, von deiner Traurigkeit, dich heilt? Dann sei anders als die Bewohner von Nazareth, an denen Jesus vorüberging. Und glaube an Jesus. Fang heute an. Hier sind vier Dinge, die du tun kannst. Erstens, sei dir bewusst, heute, hier und jetzt, hörst du seine Worte. Jetzt bist du gerade mit ihm in der Synagoge in Nazareth. Jetzt bist du bei denen dabei, die ihn hören. Du sitzt in seiner Predigt. Was glaubst du denn, wie sich das anfühlt, wenn Gott zu dir spricht? Wartest du auf ein kleines Stimmchen im Ohr, das dir was zusäuselt, oder auf einen besonderen Traum in der Nacht, auf eine Vision? Ich sag dir, lieber Freund, da kannst du lange warten. Jesus hat gesagt, dass er einen Leib auf Erden hat. Mit Körperteilen, mit Gliedern, die sein Leib sind. Und da gibt es Körperteile, die Münder sind, die sprechen seine Worte. Und heute steht so ein Mund vor dir. Und das mag dir irgendwie unedel oder ungeistig vorkommen, aber so hat es nun mal Christus gefallen, in deinem Leben zu wirken. Ihm hat es nicht gefallen, in dein Ohr zu säuseln. Ihm hat es gefallen, Menschen, normale Menschen zu nehmen und vor dich zu setzen und sagen, das ist mein Leib. Und du wirst vielleicht sagen, aber dieser Prediger, der Sebastian, das ist doch ein ganz normaler Typ, der manchmal stottert oder dessen Hemd einen Fleck hat. Ja, Gott erwählt heute wie damals irdische Hüllen für himmlische Worte. Aber ich sag dir, heute hörst du seine Predigt. Und sei dir bewusst, dass du gemeint bist. Möge Gott dir offene Ohren schenken und nicht verschlossene Ohren wie den Bewohnern von Nazareth. Nimm es dir zu Herzen, dass du gemeint bist. Zweitens, sprich mit ihm. Jetzt nach der Predigt haben wir eine Zeit, wo wir beten. Und das ist die Zeit, wo du mit ihm sprechen kannst. Kläre du mit ihm, was du klären musst. Bekenne Sünden, frage ihn Dinge, bestürme ihn, klage, danke und freue dich, aber sag es ihm, red nicht nur über ihn. Freue dich nicht nur an Jesus-Geschichten, sondern rede mit ihm. Rede so mit ihm, wie Menschen damals mit ihm redeten. Nenn ihn Herr, Sohn Gottes, Jesus Meister. Sprich mit ihm, bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn um Glauben, wenn dir das mangelt. Bitte ihn, dein gefühlloses, gewöhntes, schon so vertrautes Herz zu nehmen und dir ein fleischernes zu geben. Aber sprich mit ihm. Und drittens, wenn du das getan hast, dann achte ihn wert. Achte ihn wert. Mehr als ein Pfarrer, mehr als ein Propheten, mehr als Mutter und Vater, Freunde oder Geliebte. Und du weißt, morgen ist Montag. Morgen ist nicht mehr Sonntag. Morgen ist nicht mehr Predigt und morgen ist nicht mehr Gemeinde. Und ich wage zu behaupten, dass ich an deinem Montag besser sehen kann, was Jesus dir wert ist, als am Sonntag. Und du weißt, dass morgen Kämpfe auf dich warten, die dich vor die Herausforderung stellen, Jesus oder. Vielleicht gibt es Freunde, die dich von Jesus Weg abdrängen wollen. Vielleicht Arbeitskollegen, die dich zum Motzen und Meckern und zu Pessimismus und Nörgelei verführen wollen. Vielleicht gibt es dein Smartphone, das dir Dinge zeigt, die dir Jesus verbietet anzuschauen. Merke dir dies. Glaube achtet Jesus wert. Glaube achtet Jesus wert. Lass dein Leben das Zeigen und Predigen, dass Jesus das Kostbarste ist. Viertens und letztens, erwarte die Hand Gottes in deinem Leben. In Nazareth berührte Christ die Hand, die an ihn glaubten, die wenigen. Die wenigen. Und es mag viele in deinem Leben geben wie in Nazareth, die nicht glauben und die Jesus nicht wollen. Sei du einer von den wenigen. Sei du einer von den wenigen, die zu ihm kommen und ihn bitten, deren Leben er verändert. Andere mögen sie verspottet haben, belacht haben, aber Gottes mächtige Hand berührte sie. Und Gottes mächtige Hand veränderte ihr Leben für immer. Und ich frage dich, willst du Gottes verändernde Macht in deinem Leben haben? Bist du bereit, seine Hand auszuhalten, die dich neu macht, formt und dein Leben heilt? Nicht damit du es leichter hast, sondern damit du zu dem wirst, was du wirklich bist, was Gott in dir sieht. Willst du diesen Segen Gottes, dann sage ich dir, glaube an ihn und bitte ihn, wie ihn die baten, denen er oft und gern die Hände auflegte. Das waren schmutzige, sündenbeladene Leute, das waren keine Heiligen. Das waren Leute, die tausendmal gefehlt haben. Das waren Leute, die nichts auszeichnete, gar nichts, wirklich nichts, bis auf das eine, dass sie bereit waren, sich zu demütigen. Und sie kamen zu ihm und sagten, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus, erbarme dich meiner. Das rufe und erwarte Gottes Hand auf dir und Wunder in deinem Leben. Amen. Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott im Gebet die Dinge bringen, die unser Herz bewegt haben.